1 am Ostermorgen bei Nikodemus. In der Herberge des Lazarus waren alle frühzeitig aufgestanden, um denen, die in die Stadt gehen wollten, noch zu dienen. Schweigsam und in sich gekehrt gingen dann Nikodemus, der Hauptmann, die Mutter Maria und Maria Magdalena wieder zum Hause des Nikodemus, wo sie außer Petrus und Johannes auch Salome und Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus, antrafen. Der Schmerz des Wiedersehens löste bei den Frauen einen Tränenstrom aus. Doch während die Jünger versuchten, Worte des Trostes zu finden, ging Maria Magdalena still hinaus, um allein am Grabe Jesu zu weinen. Die Frauen hatten Salbe und Spezereien zum Einbalsamieren besorgt, hatten aber noch ihren Kummer wegen des großen Steines, der das Grab verschlossen hielt. Da sprach der Hauptmann: Ich bin überzeugt, dass ihr eure Spezereien nicht mehr braucht. Ein geistiges Erlebnis mit Jesus gibt mir die Gewissheit, sein Grab ist leer. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Darum freuet euch und lasset alle Trauer. Jesus hat den Tod überwunden. Alle sehen ihn erstaunt an, fragten aber nichts. Dann gingen auch die drei Frauen schweigend nach dem Felsengrab. Im Garten kam ihnen Maria Magdalena schon entgegen und rief bewegt: Das Grab ist leer, Jesus lebt. Ich sah ihn von Weitem, eilte auf ihn zu, um ihn zu umfassen. Aber er wehrte ab und sprach: Rühre mich nicht an. Ich aber soll euch allen verkünden, dass ich ihn gesehen. Oh, mein Herz ist so bewegt, ich habe ihn wieder gesehen. Ganz bestürzt eilten die Frauen mit ihr an das Grab zurück und fanden ihre Worte bestätigt. Der Stein war weggewälzt, das Grab war leer, doch zwei leuchtende Jünglinge behüteten die Grabstätte und gaben ihnen die Auskunft, dass der Meister auferstanden sei. Petrus und Johannes waren den Frauen nachgegangen und sahen nun ebenfalls die Engel am Grabe. Seltsam bewegt kehrten alle ins Haus des Nikodemus zurück und erzählten den Freunden von diesem Wunder. Nun schwirrten die Reden durcheinander: Der Meister lebt! Er kann vielleicht jeden Augenblick zu uns kommen. Oder suchen wir ihn bei den anderen Jüngern? Nur Maria Magdalena war still und voll innerer Trauer. Denn ihn sehen, ihn sprechen und doch nicht anrühren dürfen. Das war für ihr nach Jesum verlangendes Herz zu schmerzlich. Johannes sah ihren Kummer und versuchte, ihr klarzumachen, dass der Meister jetzt nur in geistig himmlischer Liebe zu erfassen sei. Und darum musst auch du, liebe Magdalena, so sagte Johannes wörtlich, zurückstellen, dass Jesus ein Mensch war, uns gleich. Du musst nun begreifen lernen, dass er Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Johannes fuhr fort: Du musst begreifen, dass seine Menschwerdung geschah, um uns Menschen von dem alten Adamsfluch zu befreien. Ja, um uns Menschen den Weg zu bahnen zum inneren Leben mit Gott, als mit unserem Schöpfer und Vater. und allen Menschen den Gebrauch der rechten Mittel zu diesem hohen Ziel, darum selber vorzuleben. Um zu dieser glückseligen, aber rein geistigen Verbindung mit ihm als unserem Gottvater zu gelangen, hat er sein großes, lang verheißenes Erlösungswerk als Mensch hier unter uns begonnen. Diese Epoche seines Werkes ist jetzt vorüber. Die zweite dürfen wir noch miterleben. Doch die dritte steht allen denen noch bevor, die seinem Vorbild als Mensch im Geiste seiner Liebe und inneren Wahrheit nachfolgen werden. Darum liebe Jesus nicht mehr als Menschen mit deinen Sinnen, sondern liebe ihn als reinsten Geist, nur in deinem Herzen. Dann wird er sich nach seiner Verheißung auch dir wie uns im Geiste offenbaren. Diese Worte waren wie Balsam für ihr wundes Herz. Aber auch die anderen hatten dieser tiefen Offenbarung über die innere Wesenheit Jesu aufmerksam zugehört und wurden innerlich froher, obwohl ihr geliebter Meister ihnen doch sehr fehlte. Dann machten sich die Jünger, Petrus als erster, auf und eilten nach Jerusalem zu den anderen Brüdern, um ihnen zu verkünden: Der Meister lebt! Der Hauptmann hatte sich schon vorher mit den Worten verabschiedet: Meine Pflicht ruft, ich muss das Grab untersuchen und dann Pilatus Meldung erstatten. Als er durch den Garten eilte, war keiner der römischen Posten zu sehen. Er stutzte und ging dann selber in die Felsenhöhle hinein. Hier sah er wieder die beiden Jünglinge in überirdischer Helle, die er schon einmal im Geiste gesehen und die ihn jetzt zuriefen: Eile und tue deine Pflicht. Der Meister braucht dich. Der Hauptmann eilte zu Pilatus und berichtete: Das Grab des Gekreuzigten ist leer. Jesus lebt. Einige Frauen haben ihn schon gesehen und gesprochen. Jeder Irrtum ist hier ausgeschlossen. Ich selbst habe das Grab durchsucht. Pilatus, dem diese seltsame Kunde schon kurz vorher überbracht worden war, ließ jetzt die Wachen kommen. Sie mussten mit einem Eid ihre Aussagen bekräftigen und auch, dass ein Betrug unmöglich sei. Und dann berichteten sie: In der Nacht erhellte plötzlich ein starker Blitz die ganze Umgebung, und seine Helligkeit machte alles sichtbar. Aber ein Mensch war nirgends zu sehen. Der Blitz zerriss das Felsengrab, und der Stein vor der Öffnung war wie verschwunden. Doch aus dem Grabe drangen so helle Strahlen eines Lichtes, dass wir davon ganz geblendet uns auf die Erde warfen. Und dann war ringsum wieder tiefe Nacht. Plötzlich wurde der Erdboden unter uns so unheimlich heiß, dass wir flohen und in unserem Quartier die Vorgänge meldeten. Pilatus fühlte sich solch ungewöhnlichen Vorgängen gegenüber ratlos. Er schickte deshalb ein Schreiben zum Hohen Priester mit der Frage: Was saget ihr zu diesem Geschehen? Das Schreiben schloss mit den Worten: Dieser gewaltsame Tod eines Unschuldigen war nicht mein Wille, sondern der eurige. Nun traget auch ihr die Verantwortung. Diese Botschaft löste unter den Templern eine Panik aus. Sie glaubten plötzlich, der jüngste Tag sei für sie angebrochen. Jesus lebt! Jesus lebt! Was war zu tun? Die meisten schlichen vom Tempel fort. In ihrem Herzen meldete sich das Gewissen. Pilatus aber erhielt keine Antwort.